886 Radiothek. Zeitungscheck.
Wir schauen zu den Schlagzeilen und plaudern über ein paar der Themen des Tages, wie gewohnt, um diese Uhrzeit und starten da mit einer natürlich Geschichte, die sich, glaube ich, alle noch erinnern können, was da vonstatten gegangen ist. Es geht um den ORF und den ehemaligen ORF-Chef Weißmann, Roland Weißmann, der schreiben jetzt einige Zeitungen, Presse oder auch Standardpresse zum Beispiel. Roland Weißmann geht in die Offensive, ich will Gerechtigkeit, nicht Rache. Ist auch das Zitat, was dann gleich beim Standard sehr weit oben steht. Und er will die Kündigung anfechten und wartet auf eine Entschuldigung vor dem ORF. Worum geht's grundsätzlich? Er sagt, ich bin zum Rücktritt gezwungen worden, sagt er. Und zwar ist er gedrängt worden mit quasi der Aussage, also entweder du trittst zurück oder diese Vorwürfe gehen öffentlich. Und wie alle wissen, er hat sich zwar dann zurückgezogen und trotzdem sind diese Vorwürfe öffentlich geworden. Und vor allem auch mit dem Wording, dem Vorwurf der sexuellen Belästigung. Und dieser Vorwurf der sexuellen Belästigung hat halt nicht gehalten, ist ein Ergebnis auch laut der Compliance-Stelle und auch von einer Untersuchung, also da haben sie es angeschaut, und Compliance-Prüfung, dass sexuelle Belästigung hat nicht gehalten. Aber dieses Wording ist veröffentlicht worden. Natürlich ein ziemlich heftiger Schaden für eine Person. Also wenn das quasi im Raum steht und dann kommt raus, Moment einmal, das war's nicht. Das geht dann das Thema jetzt, was der ORF sagt. Es geht hier um einen Anschein unangemessenen Verhaltens. Das ist schon ganz was anderes als sexuelle Belästigung. Und Weißmann wird jetzt die Kündigung anfechten. Und dann fordert er quasi Geld zurück. Also ob er zum ORF zurückgehen würde, ist die Frage. Aber es geht halt um die Bezüge, die er theoretisch noch bekommen hätte. Und da geht es um mehrere Millionen Euro. Und Weißmann behauptet auch weiterhin, es ging um ein beiderseitig einvernehmliches Verhältnis. Muss man mit dem Wort aufpassen. Nicht Verhältnis, was man umgangssprachlich damit meint. Also keine körperliche Geschichte, sondern halt eine
Zwischenmenschliches Verhältnis,
einvernehmlich, ja. Nur, dass man da alles richtig sagen, wie es soweit ist. Und die Frau im Gegensatz dazu bleibt weiterhin dabei und sagt, also sie sieht das Ganze eher als eine Verdrehung der Tatsachen, so wie das dargestellt wird. Und sie meint eben, das war aufdringlich und war etwas, das sie so nicht wollte. Weiß man es auch weiterhin, die Frau hat zu dem Zeitpunkt, wo der Kontakt geherrscht hat, nie in ihrem, also in seinem Einflussbereich gearbeitet. Und nimmt mal das für sich quasi als entlastenden Faktor mit dazu. Und das Ganze halt jetzt geht dann natürlich weiter, wird jetzt auch quasi gerichtlich weitergeschaut, was da passiert. Hat auch Klage eingereicht, was genau angeklagt worden ist und wen er genau angeklagt hat, weiß man noch nicht. Richtet sich gegen zwei Personen, ist da berichtet worden, vor gut einem Monat. Und die Staatsanwaltschaft wird sich da jetzt, die Sachverhaltsanstellung ist eingegangen und wird das prüfen, ob ein Anfangsverdacht überhaupt vorliegt. Also diese Geschichte und Causa geht noch weiter. Zeigt aber auch, es ist halt wirklich schwierig, sich da diese schnellen Urteile, die in alle Richtungen gegangen sind. Auf der einen Seite die schrecklichen Beflegelungen, die diese Frau erfahren hat, die sofort verdächtigt worden ist. Das ist eine Katastrophe, genauso wie auch sofort die fertigen Urteile auf Social Media und in Kommentarspalten gegen den Herrn Weißmann. Also in beiden Fällen. Diese Vorurteile sind natürlich immer eine Katastrophe und das ist auch das Problem. Dann werden irgendwie, wird etwas behauptet, die Leute spinnen sich ihren eigenen Garn zusammen und dann kommen halt da die wüstesten Dinge und Dinge raus, wo man einfach sagen muss, am Schluss, man weiß es halt noch nicht genau. Man muss halt weiter schauen. Auch das hier natürlich wieder der Fall. Wir schauen zu einer anderen Sache, da weiß man auch nichts Genaues, vor allem nicht, wie es zustande kommt.
Ja, finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Exklusivreportage von Standard und Profil. In Standard ist die Schlagzeile: Kein Medikament kostet Österreich mehr als Kate Schroeder und niemand kennt den Preis. Zeigt vor allem, wie das System der Medikamentenpreise in Österreich funktioniert und wie das der Republik eigentlich mehr schadet als nutzt. Kate Schroeder, nur ganz kurz zum Beginn, ist das umsatzstärkste Medikament der Welt. Medikament in der Krebsforschung wird von ExpertInnen als Gamechanger bezeichnet, revolutionär, also wirklich ein wichtiges Medikament. Und ein Goldesel für die Pharmafirma, der das Medikament gehört, die heißen MSD. Die haben, nur um das einzuordnen, 2025 mit diesem Medikament mehr Umsatz gemacht als McDonald's weltweit. Also da geht es um zig Milliarden Euro. Was ist die Krux? Kaum jemand weiß, was für dieses Medikament tatsächlich bezahlt wird. Es ist das System in Österreich nämlich so, der Pharmakonzern gibt einen Listenpreis an. Die können das einfach entscheiden. Das sagt ein Gesundheitsökonom dazu. Das ist einfach ein willkürlich festgelegter Preis. Und auf der Basis dieses Preises wird dann verhandelt. Und in Österreich ist es auf Spitalsebene so, muss ein bisschen aufpassen, weil im niedergelassenen Bereich ist es anders, aber auf Spitalsebene, da wo das Krebsmedikament natürlich auch hauptsächlich verabreicht wird, da verhandelt jeder Spitalsverbund einzeln auf Bundesländerebene. Das bedeutet, da sitzen 9 verschiedene Verbünde und verhandeln alle einzeln, wie viel sie dann für das Medikament bezahlen. Und dann unterliegen die Ergebnisse dieser Verhandlungen einer Geheimhaltungsklausel. Das heißt, niemand darf wirklich wissen, was dabei rauskommt. Und vor allem pikant ist das deshalb, als dass die Bundesländer das nicht alleine bezahlen. Die Spitalskosten werden zu einem Drittel von den Bundesländern getragen. Der Rest fällt auf Bund, Gemeinden und Sozialversicherungsträger. Und die wissen aber gar nicht, wie viel das kostet. Das bedeutet, Bund, Gemeinden und Sozialversicherungsträger finanzieren etwas mit, natürlich auch öffentlicher Hand zum großen Teil, von dem sie keine Ahnung haben, wie viel das kostet und nach welchem Preis finanzieren sie das mit. Nach dem Listenpreis, der angegeben wird, der aber aller Wahrscheinlichkeit nach am Ende der Verhandlungen nicht der Preis ist, der vom Spital gezahlt wird. Also die aller Wahrscheinlichkeit nach finanzieren die mehr, als wirklich gezahlt wird. Extrem intransparentes System, schadet unserem Gesundheitssystem auch. Gibt es eine Erhebung, die sagt, die Preise für teure Spitalsmedikamente liegen in Österreich im Schnitt mehr als 17% über dem EU-Schnitt. Also wir zahlen deutlich, deutlich mehr als andere Länder in der EU. Jetzt kann man fragen, warum verhandeln die alle einzeln, warum nicht zentralisiert, warum nicht gemeinsam? Da gibt es nicht wirklich eine zufriedenstellende Antwort. Irgendwie wird da gemeint, naja, die einzelnen Verbände hoffen, dass sie sich einzelne Vorteile raushandeln können, glauben also alle irgendwie, na gut, ich hole es mir am billigsten. Tatsächlich werden aber diese Rabatte, die in den Verhandlungen gegeben werden, höchstwahrscheinlich vom Pharmakonzern beim Listenpreis schon eingerechnet. Also die sagen quasi, ja, wir werden dann eh den Rabatt geben, deswegen machen wir es um das teurer. Das ist wie bei dem Sushi-Restaurant, wo immer minus 50% ist, dann ist halt nie minus 50%. Listenpreis übrigens für das Medikament ist 6.800 Euro pro einzelner Dosis. Das sind 200 Milligramm. Also das ist viel, viel Geld, um das es da geht.
Ja, würde natürlich helfen, wenn man das überhaupt, je größer man als Macht auftreten kann und gemeinsam verhandelt, umso mehr kann man immer beim Preis machen.
Auf EU-Ebene.
Ja. Das wäre natürlich eine Idee.
Ja.
Ja, na gut. Und was haben wir dann noch? Was ganz anderes, Sarah?
Na, apropos Medikament, wenn man krank ist.
Ja.
Haben wir auch ein Thema und man kennt es natürlich, man wacht auf und fühlt sich so schwerer Kopf und dann muss man niesen und man fühlt sich nicht gut und dann fährt man trotzdem in die Arbeit. Und die Arbeiterkammer hat den Arbeitsklimaindex gestern dazu veröffentlicht, den gibt es jetzt eh schon seit 30 Jahren, werden jährlich immer 4000 Beschäftigte befragt und da ist was Neues rausgekommen. Artikel auf OFAT, immer mehr Beschäftigte arbeiten trotz Krankheit. Und das ist schon eine sehr arge Entwicklung in die wahrscheinlich sehr falsche Richtung. Menschen, die krank sind und trotzdem arbeiten gehen. 2016 waren es noch circa 30%. 10 Jahre später, 2026 beziehungsweise letztes Jahr 2025, bei über 60%. Also hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Mittlerweile gehen 65% trotzdem arbeiten, obwohl sie sich krank fühlen. Es geht auch in dieser Erhebung nur um die unselbstständigen Erwerbstätigen. Also das ist schon eine arge Entwicklung und besonders häufig passiert das im Gesundheits-, Sozial- und Unterrichtswesen. Die Hauptgründe dafür sind, wahrscheinlich kennt man selber eh auch, Rücksicht nehmen gegenüber den Kollegen, damit die nicht mehr arbeiten müssen, aber auch, weil die Arbeit sonst liegen bleibt natürlich und niemand anderer die übernehmen kann. Oder auch ein Grund dafür ist, dass man sich dann generell um den Arbeitsplatz sorgt und vielleicht die Angst hat, dass man gekündigt wird. Die Gewerkschaft sieht darin etwas, über das wir eh auch schon in unterschiedlichen Themen immer wieder, wenn es um die Arbeitswelt geht, gesprochen haben. Nämlich, das könnte ein Hinweis auf strukturelle Probleme sein bei Personalführung und Arbeitsdruck. Und vor allem eben geht es darum, ich muss mich nicht als Beschäftigter darum kümmern, dass meine To-Dos dann ausreichend vertreten werden, sondern das sollte dann der Betrieb irgendwie unter Kontrolle haben und übernehmen. Es wird auch von einem Kündigungsschutz während des Krankenstandes gesprochen und überlegt, dass man dann eben nicht Angst haben muss um den Job, wenn man halt leider oft krank wird. Und ich finde auch sehr spannend die generelle Krankheitsentwicklung und Arbeiten, was mit dem Homeoffice da passiert ist. Weil früher war es halt noch ein, ich bleibe natürlich zu Hause, wenn ich krank bin. Mhm. Jetzt ist es halt ein, gut, ich mache halt doch nicht Präsenzdienst, sondern ich bleibe im Homeoffice. Natürlich, ich stecke keine Leute an, aber ändert ja nichts daran, dass ich mich trotzdem nicht auskurieren kann.
Ja, ist, natürlich frage ich, wie schlimm ist gerade die Krankheit oder was hat man für einen leichten Schnupfen, ist wahrscheinlich gescheit, man bleibt trotzdem zu Hause, aber kann noch was machen. Also da braucht man auch nicht die Ausgelungsphase.
Man braucht jetzt nicht den ganzen Tag im Bett liegen, aber...
Da bist nicht lägerig natürlich, ja klar. Aber ansonsten dieses Aufopfern für den Job immer eine grundsätzlich eher schlechte Idee. In der anderen Richtung passiert es ja auch nicht. Und vor allem Gesundheit, das allerhöchste Gut, das es gibt. Das ist auch, wenn man immer sieht, Geld kann fast alles kaufen, nur das auch nicht.
Ja.
Tatsächlich sagen. Und gerade dieses, wenn man wirklich einen richtigen grippalen, schweren Infekt oder richtige Influenza oder sonst was hat, das kann, wenn man sich halt nicht auskuriert, überanstrengend auf den Herzmuskel gehen und das ist richtig, richtig gefährlich. Also da ist nicht zu spaßen damit. Leute, wenn es gang ist, bleibt es daheim.
Die 88.6 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio88.6.at. 88.6